NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Der weltweite Wasserverbrauch hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts verdreifacht. Und das wird auch noch mehr werden, weil die Weltbevölkerung wächst. Wir brauchen das Wasser, das wird sich nicht ändern. Aber was ist mit dem Abwasser? Lässt es sich nicht deutlich vielfältiger nutzen, als es bisher der Fall ist? Wissenschaftler sind davon überzeugt. Wir haben den Wert unseres Abwassers unterschätzt. Darum, wie wir es in Zukunft besser nutzen können, wird es heute in unserem Schwerpunkt im Logo gehen. Ein weiteres Thema ist die Frage, wie wir Entscheidungen treffen. Klar, einmal drüber nachdenken, abwägen und schon ist die Entscheidung da. Zumindest bei sachlichen Fragen. Ist das wirklich so? Oder sind doch alle Entscheidungen, die wir treffen, Bauchentscheidungen, ohne dass wir es selbst merken? Es gibt neue Erkenntnisse dazu in der Emotionsforschung. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Die typische Allergikerkarriere beginnt schon früh, meistens schon im Kindesalter. Die ersten Zeichen davon sind auf der Haut zu sehen. Erst Neurodermitis, dann Nahrungsmittelallergien. Später kommt dann oft Asthma und Heuschnupfen dazu. Am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin haben sich Forscher damit auseinandergesetzt, warum das so ist. Und sie haben dabei herausgefunden, dass die erste Erkrankung, die Neurodermitis, eine nicht unerhebliche Rolle dabei spielt, wie hoch das Risiko ist, ob ein Mensch zusätzlich noch Allergien bekommt. Und Neurodermitis haben in Deutschland mittlerweile 20-30% aller Kinder. Michael Kurt mit Einzelheiten.
Pia ist 18 Jahre alt und hat quasi seit ihrer Geburt Neurodermitis.
Seitdem ich 2 Wochen alt bin. Meine Haut war ganz trocken und schuppig. Und ich krieg rote Stellen, kratz mich in der Nacht und ich muss halt so eine Creme nehmen. Und wenn ich die nicht nehmen würde, also ich nehme die einmal am Tag und wenn ich die einen Tag nicht nehme, zeigen sich rote Stellen und es juckt alles.
Sie ist nicht die Einzige in ihrer Familie, die diese Krankheit hat.
Meine Schwester hat das, mein Bruder hat das und meine Oma hatte das, ganz dolle.
Ein Allergiker wohnt selten allein zu Hause. Das ist bei Forschern schon seit längerem ein geläufiger Satz, der beschreibt, dass neben möglichen Umwelteinflüssen als Ursache Neurodermitis auch häufig vererbt wird. Das bestätigt auch Ingo Marenholz vom Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin, der genetische Veränderungen im Erbgut mit dem Auftreten der Krankheit in Verbindung bringt.
Diese genetischen Zusammenhänge sind aus Familienstudien bekannt und das ist auch gesichert. Es wurde gezeigt, dass wenn ein Geschwisterkind erkrankt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite erkrankt, erhöht ist. Oder wenn ein oder zwei Elternteile betroffen sind, steigt das Risiko für die Kinder ebenfalls.
Am Anfang habe ich eine Pollenallergie bekommen, so Gräser, gegen Löwenzahn war ich ganz schlimm allergisch. Und dann habe ich Heuschnupfen dazu bekommen und seit 5 Jahren habe ich eine Kreuzallergie, dass man auf Obst und Gemüse ganz stark reagiert, Nüsse, Obst und allergisches Asthma. Das habe ich auch. Also wenn die Birke blüht, dann habe ich das ganz, ganz doll.
Dieses Aufeinanderfolgen von allergischen Erkrankungen in der Folge einer Neurodermitis wird auch atopischer Marsch genannt, so der Neurodermitis-Forscher Thomas Werfel von der Medizinischen Hochschule Hannover.
Der atopische Marsch ist ein Begriff, der auch ganz häufig diskutiert wird. Es gab immer mal Zweifler, die sagten, das ist Zufall, das gibt's nicht, aber es gibt mittlerweile so große Studien, 14 Studien, die im Verlauf sich Kinder angeguckt haben mit Neurodermitis und dann wirklich ein mehrfach erhöhtes Risiko bei diesen Kindern gefunden haben, dass sie ein allergisches Asthma entwickeln. An dem Phänomen des atopischen Marsches ist mit Sicherheit etwas dran.
Für Marenholz und Frau Professor Yang Eli vom Max-Delbrück-Zentrum steht diese Allergiker-Karriere, die Kinder oft einschlagen, nachdem sie Neurodermitis bekommen haben, im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Sie haben zusammen mit internationalen Partnern bei der Untersuchung der Erbsubstanzen von rund 20.000 Personen genetische Risikogebiete ausfindig gemacht, also bestimmte Genabschnitte, die wahrscheinlich für das Aufeinanderfolgen von Neurodermitis und Asthma, also für den atopischen Marsch, verantwortlich sind.
Wir haben letztendlich Regionen gefunden und das war das Überraschende an unserer Studie. 4 Stück, die für Neurodermitis verantwortlich sind, die bekannt sind, dass sie Neurodermitis verursachen. Und 2 komplett neue, die wirklich spezifisch für das Krankheitsbild sind, das wir untersucht haben.
Genau die Abschnitte des Genoms, die für Neurodermitis verantwortlich sind, sind auch verantwortlich dafür, dass betroffene Kinder später Asthma bekommen.
Das könnte heißen, dass die Neurodermitis-Gene letztendlich diese Krankheit verursachen und dass Neurodermitis dann der Risikofaktor ist, Asthma zu entwickeln. Wenn wir jetzt noch weitergehen, für die Therapie hätte das zur Konsequenz, dass man möglicherweise nur versuchen muss, die Neurodermitis in den Griff zu bekommen, möglichst früh zu therapieren und dass man auf diese Weise die mit der Neurodermitis assoziierten anderen allergischen Erkrankungen stoppen kann.
Die Hoffnung, eine Behandlung der Neurodermitis stoppt den atopischen Marsch und verhindert, dass es später zu Asthma kommt. Noch ist es Spekulation, aber es könnte sein, dass Cremes, mit denen die Hautbarriere wiederhergestellt und Neurodermitis therapiert wird, auch vor einer Allergikerkarriere wappnen.
Das sind, wenn Sie so wollen, normale Pflegecremes, die dann eben ganz konsequent eingesetzt werden bei Menschen, die solche Hautbarriere-Defekte haben. Also das wäre ein ganz einfacher Ansatz der Prävention allergischer Erkrankungen. Zurzeit in klinischen Studien und es gibt erste ganz, ganz vielversprechende Daten hierzu.
Aber der hannoversche Neurodermitis-Forscher Thomas Werfel setzt noch auf einen anderen Behandlungsweg.
Das, was jetzt gerade beginnt, ist, dass man mit spezifischen Therapeutika direkt ins Immunsystem eingreifen kann und bestimmte Moleküle der allergischen Entzündung blockiert und hofft, dass sich darunter nicht nur die Neurodermitis bessert, sondern auch das Risiko der Folgeerkrankungen gesenkt werden kann.
Wie stark jemand an Neurodermitis erkrankt, hängt nicht nur von der Situation im Körper ab, sondern auch von der Umwelt, zum Beispiel von der Anzahl der Pollen in der Luft. Werfel machte mit Testpersonen die Probe aufs Exempel.
Hier haben wir Patienten mit einer Neurodermitis, erwachsene Patienten in diesem Fall, mit einer Sensibilisierung gegenüber Graspollen im Winter in eine Pollenexpositionskammer gesetzt und haben gesehen, wenn wir eine pollenreiche Sommerwiese imitieren im Winter, kriegen diese Patienten über Nacht relativ schwere Schübe der Neurodermitis an luftexponierter Haut.
Wer dies verhindern möchte, macht am besten in der Zeit, wenn in Deutschland Pollensaison ist, Urlaub in den Regionen der Erde, die zu jener Zeit pollenfrei sind. Da dies jedoch nicht nur aus finanziellen Gründen Utopie ist und damit zudem nur ein möglicher Auslöser wegfällt, geht die Suche nach den Ursachen und Therapiemöglichkeiten bei Neurodermitis und Allergien weiter.
Michael Kurt über Neurodermitis und inwiefern diese Krankheit das Risiko erhöht, Allergien zu bekommen.
If the fish swam out of the ocean and grew legs and they started walking and the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking and the stars fell out of the sky and my tears rolled into the ocean and now I'm looking for a reason why. You even set my world into motion. 'Cause if you're not really here, then the stars, they don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. If you're not really there, I don't wanna be either. I wanna get next to you.
Die Musik, die Sie hören, ist von Brenna Whittaker. Die CD heißt genauso wie die Musikerin selbst, Brenna Whittaker. Wir spielen sie heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Es mag manchmal stinken und nicht besonders schön aussehen, aber wir sollten es trotzdem in seinem Wert nicht unterschätzen. Es geht um unser Abwasser. Wissenschaftler des Fraunhofer Instituts halten das Abwasser aus unseren Badezimmern und Toiletten sogar für besonders wertvoll. Bislang wird es schnell und möglichst unauffällig durch Rohrleitungen in Klärwerke geleitet. Wir sollten dem Abwasser aber durchaus auch eine zweite Chance geben, sagen die Forscher. Annette Eversberg hat in Erfahrung gebracht, warum.
Mehrmals am Tag waschen wir uns die Hände. Die Waschmaschine läuft regelmäßig und die Spülmaschine fast jeden Tag. 122 Liter Wasser werden pro Person und Tag in Deutschland verbraucht. Oliver Schlering, Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik aus dem Münsterland, nutzt dieses Wasser, das in der Fachsprache Grauwasser genannt wird, noch einmal im eigenen Haushalt.
Grauwasser ist das, was an Waschbecken und Duschen anfällt, was nicht mit Fäkalien versetzt ist.
Statt das Wasser in den Abfluss zu leiten, fängt der Ingenieur es wieder auf und sammelt es im Keller seines Einfamilienhauses.
Alle Duschen, alle Waschtische haben separate Abwasserleitungen bekommen, um das Wasser separat zusammenzuführen und in diesem Grauwasserbehälter zu sammeln. Dann haben wir separate Zuleitungen zu den WC-Spülungen gelegt, zur Waschmaschine und zur Gartenbewässerung, um das aufbereitete Wasser, was an Dusche und Waschbecken angefallen ist, wieder nutzen zu können.
Das Herzstück ist eine eigene Kläranlage. Sie sieht so aus wie ein Kleiderschrank und ist auch genauso groß. Auch die Behälter nebeneinander gleichen der Aufteilung eines Kleiderschranks. Oliver Schlering erklärt das System.
Drei Behälter sind es. Einmal gibt es den Behälter, wo das dreckige Wasser reinkommt. Da wird schon vorgefiltert. Dann gibt es nochmal einen weiteren Klärungsbehälter, wo weitere Rückstände abgesetzt werden. Und dann haben wir hier ganz rechts den Reinwasserbehälter, wo eigentlich das saubere Wasser drin ist, was auch nach Herstellerangaben schon Trinkwasserqualität hätte. Sieht man auch anhand der Färbung. Hier ist es braunes Wasser, hier ist es durchsichtig.
Gereinigt wird das Wasser mit Hilfe von Schwämmchen. Fett von der Haut, Seifen und Shampoo-Reste bleiben hängen. Zum Schluss wird das Wasser noch einmal mit UV-Licht desinfiziert. Das saubere Wasser eignet sich nicht nur für die Toilettenspülung. Auch die weiße Wäsche wird mit aufbereitetem Grauwasser sauber und rein. Die Bilanz der Anlage?
Rund 550 Kubikmeter Wasser haben wir insgesamt gebraucht seit 2008. Und davon haben wir 336 wieder aufbereitet. Zwei Drittel des Wassers ist wieder aufbereitet worden und konnte doppelt genutzt werden. Somit Trinkwassergebühr und Abwassergebühr gespart.
Aber es geht nicht nur ums Sparen. Es geht auch darum, aus dem Abwasser Stoffe zu gewinnen, die wertvoll sind. Neu sind deshalb Verfahren, mit denen man auch das Toilettenwasser nutzt. Dieses Wasser nennt der Berliner Wasserrecycling-Experte Erwin Nolde Schwarzwasser.
Abwasser ist für uns eine Ressource für Nährstoffe. Die Nährstoffe, die sind dann im Schwarzwasser, hauptsächlich im Urin und in den Fäkalien.
Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht und der Technischen Universität Berlin arbeitet der Ingenieur an einem Projekt, um die Nährstoffe aus dem Toilettenwasser zu gewinnen. Genauso wie beim Grauwasser beginnt alles mit dem Sammeln des Schwarzwassers über ein separates Leitungssystem. Dann wird auch das Schwarzwasser in eine Art Klärwerk geleitet, sagt Viktor Takatsi Katayama, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut Umsicht.
Wenn man das Schwarzwasser gesammelt hat, was kann man dann machen, um es zu behandeln? Es gibt verschiedene Verfahren, aber allen gemeinsam ist der biologische Prozess.
Das wissenschaftliche Projekt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat den klangvollen Namen Roof Water Farm. Dahinter verbirgt sich ein Gewächshaus auf dem Dach, mitten in Berlin. Solche urbanen Gärten brauchen aber nicht nur Wasser, sondern auch Dünger, damit die Pflanzen gedeihen. Dafür nutzt Viktor Takatsi Katayama das Toilettenwasser eines Mehrfamilienhauskomplexes.
Hier schauen wir uns an, wie wir aus diesem Schwarzwasser Nährstoffe gewinnen können. Wir haben einen Behälter, dort leiten wir das Schwarzwasser hinein und belüften es. Die Bakterien in diesem Behälter atmen die Luft ein und werden aktiv, indem sie Verunreinigungen im Schwarzwasser beseitigen. Übrig lassen sie die Nährstoffe, die im Schwarzwasser enthalten sind. Dann filtern wir die Verunreinigungen heraus, sodass nur noch die Nährstoffe übrig bleiben. Diesen Dünger benutzen wir dann in unserem Versuchsgewächshaus, das sich neben dem Kleinklärwerk befindet.
Aus Schwarzwasser wird Goldwasser, wie die Experten es nennen. Denn was nach dem Klärungsprozess herauskommt, hat einen hohen Wert. Stickstoff, Phosphor und Kalium. Dünger also, aber in einer ganz speziellen Form, betont der Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts.
Am Ende des Verfahrens, das wir anwenden, wird es einen Flüssigdünger geben. Und das ist etwas Neues. Die Forschungen waren bisher darauf gerichtet, dass man einen Feststoffdünger gewinnt.
Die ersten 1000 Liter Flüssigdünger hat Viktor Takatsi Katayama bereits produziert. Die Ersparnis liegt auf einem anderen Gebiet. Gewinner ist hier die Umwelt.
Es ist wichtig zu betonen, dass die synthetischen Mineraldünger aus endlichen bzw. nicht erneuerbaren Quellen kommen. Die Preise für diesen Dünger werden aber in Zukunft stark steigen. Wenn wir von Phosphor sprechen, dann ist das wie beim Öl. Die Vorkommen sind endlich und dann wird auch der synthetisch hergestellte Dünger sehr teuer.
Abwasser ist nicht nur Abwasser, es ist auch eine wertvolle Ressource. Da sind sich die Wissenschaftler einig. Die Forschung, wie wir es in Zukunft nutzen können, geht darum weiter.
Annette Eversberg über das Abwasser aus unseren Badezimmern, das zu wertvoll ist, um es einfach zu entsorgen, wie Wissenschaftler herausgefunden haben.
Into the night sky, I see a thousand eyes staring back.
Unser Abwasser enthält nicht nur Nährstoffe. Davon ist zumindest der Chemiker Thomas Meyer-Gall seit langem überzeugt. Darum hat er ein Verfahren entwickelt, mit dem er Edelmetalle aus dem Abwasser herausfiltert. Gold, Palladium und Platin. Hört sich ein bisschen nach Goldgräberstimmung an, aber damit hat sein Verfahren kaum etwas zu tun. Ich habe mit dem Wissenschaftler darüber gesprochen. Gibt es so etwas wie Gold in unserem Abwasser? Wie kommt es da hinein?
Gold gibt es denn im Abwasser? Alle unsere Elektronik ist auf Leiterplatten hergestellt und da werden halt auch Goldkontakte verwendet.
Aber wo sind Leiterplatten drin?
In jedem elektronischen Gerät. Telefon, Handys, Radios, Computer. Wenn die Leiterplatten hergestellt werden, muss man auch irgendwo die Goldkontakte herstellen. Und bei diesem Beschichtungsprozess wird halt auch Gold abwasserfrei.
Also wir sprechen ausschließlich von dem Abwasser aus der Industrie.
Genau, wir haben Gold, wir haben silberhaltige Abwässer, wir haben Palladium- und Platinhaltige Abwässer, alles aus der Industrie.
Und wie bekommt man das Edelmetall aus dem Abwasser dann wieder heraus?
Dazu haben wir uns ein Verfahren ausgedacht. Wir haben ein Textil, da geben wir eine Substanz drauf und diese Substanz hat die Eigenschaft, Edelmetalle einzufangen. Man hält das Textil in die Abwasserlösung rein und danach ist das Textil mit dem Edelmetall, mit dem relevanten Wertmetall halt beladen.
Wie groß ist der Aufwand, so ein Textil mit so einer Chemikalie herzustellen und dann auch irgendwo einzubauen? Also dort, wo das Abwasser abfließt, sind das die kleinen Partikel Edelmetall überhaupt wert?
Oh ja, sie sind es wert. Im Fall vom Palladium können wir 90% des Palladiumwertes wieder zurückgewinnen, wenn man die Herstellungskosten von dem Filtermaterial abzieht. Und im Abwasser war Palladium im Wert von 80.000 Euro drin. Und das gesamte Palladium können wir halt quasi für 70.000 Euro Wert dann quasi wieder zurückgewinnen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ganz kleine Edelmetallpartikel sind. Die müssten dann ja auch wieder zusammengefügt werden, damit das Ganze überhaupt einen Sinn macht, oder?
Das Ganze wird halt zurückgewonnen, indem man hingeht, das Gewebe verbrennt und dann die Asche aufschmilzt und so an das Metall kommt.
Und das ist nicht alles so aufwendig?
Nein, das ist ein relativ einfacher Prozess aufgrund der sehr einfachen Herstellung des Gewebes. Das Gewebe wird in eine Beschichtungslösung geführt und aus dieser Beschichtungslösung heraus wird das ganze Gewebe dann getrocknet und bei einer höheren Temperatur dann nochmal behandelt. Und danach ist diese Chemikalie, die die Metalle einfängt, auf der Oberfläche fixiert. Das heißt, diese Verbindung kommt von dem Gewebe nicht mehr runter. Und dann kann man das Gewebe schon einsetzen in einer entsprechenden Filterapparatur.
Und wo würde sich dieses Textil mit der Chemikalie befinden, um das Abwasser zu filtern? In dem industriellen Betrieb, also den Rohren, oder im Klärwerk?
Direkt schon im industriellen Betrieb. Und dann hätte man nachher dann komplett freies Abwasser.
Wie sind Sie eigentlich auf Ihre Untersuchungen, die Sie dann zu diesem Verfahren geführt hat, gekommen? Hat sie doch ein bisschen die Goldgräberstimmung angetrieben?
So ein bisschen die Goldgräberstimmung, ganz klar. In der Industrie kommen diese Edelmetallabwässer halt meistens rein vor. Das heißt, wir haben entweder ein Silberabwasser, wir haben Goldabwasser, wir haben Palladiumabwasser. Hätten wir jetzt eine Mischung von diesen Abwässern, würden wir auch alles wieder als Gemisch rausfiltern. Das ist halt der große Vorteil, dass halt in industriellen Fertigungsprozessen halt meistens reine Abwasser entstehen.
Und wie sahen Ihre Untersuchungen im Labor aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Also erstmal, woher kam denn das Abwasser?
Von verschiedenen Industriezweigen. Wir hatten zum einen ein Abfallentsorgungsunternehmen dabei, wir hatten einen Leiterplattenhersteller dabei, wir hatten noch ein großes Fotolabor dabei und die haben uns dann diese Abwasserproben gespendet. Dann sind wir hingegangen, hatten unser Textil hergestellt, haben dann die Textilproben in einer kleinen Menge von dem Abwasser eingelegt und haben das Textil einfach erstmal dann so 10, 15 Minuten in dem Abwasser gelassen, dann rausgenommen, dann geguckt, wie viel Metall vorher und nachher in dem Abwasser war und halt festgestellt, dass es halt besonders gut bei Silber, Gold, Platin, Palladium klappt.
Und sonst haben diese Firmen das immer alles so einfach im Abwasser entsorgt? Also es ist mit dem Abwasser verloren gewesen?
Nicht wirklich. Es gibt verschiedenste Methoden in der Industrie und unsere Methode ist halt enorm preisgünstig, enorm effektiv, dadurch, dass es auch sehr kleine Mengen problemlos rausbekommen kann.
Und haben Industrieunternehmen jetzt schon ihre Methode umgesetzt und sich so einen Filter eingebaut?
Leider noch nicht. Da arbeiten wir im nächsten Jahr an einem Projekt, sodass wir wirklich dann einen industriellen Maßstab, einen Testaufbau herstellen können.
Würde sich das auch für kleine oder mittelständische Unternehmen lohnen?
In der Tat, ja. Eigentlich alles, wo diese Wertmetalle verarbeitet werden, für all diese Unternehmen ist es eigentlich ein sehr interessanter Prozess.
Haben Sie das Gefühl, dass das Abwasser wertvoller ist, als wir es bisher dachten?
In der Tat, ja. Wir haben das Abwasser in dem Fall viel zu wenig geschätzt.
Das war Thomas Meyer-Gall, Chemiker an der Universität Duisburg-Essen. Für seine Untersuchungen zu der Edelmetallrückgewinnung hat der Forscher den Umsicht-Wissenschaftspreis bekommen, dotiert mit 10.000 Euro.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
In dieser Woche, nämlich am Donnerstag, war der Welttoilettentag. Ein Toilettentag? Ja, er soll darauf aufmerksam machen, dass immer noch 40% der Weltbevölkerung ohne ausreichende Sanitäreinrichtungen leben müssen. Von wertvollem Abwasser kann da also nicht die Rede sein. 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde sind nicht an eine Abwasserstruktur angeschlossen. Manche besitzen noch nicht einmal ein Plumpsklo. Für die Gebiete, in denen das so ist, haben Forscher aus Leipzig eine Toilette entwickelt, die sich ohne großen Aufwand herstellen lässt und die dazu das Abwasser, in diesem Fall die Fäkalien, zur Stromerzeugung nutzt. Annegret Faber hat sich das angesehen.
Ich treffe mich hier auf dem Gelände vom Helmholtz-Zentrum mit Dr. Falk Harnisch, Chemiker. Und Sie haben eine ganz spezielle Toilette für dritte Weltländer entwickelt. Was ist das für eine Toilette?
Mit dieser Toilette, die auf der Technologie von mikrobiellen Brennstoffzellen basiert, können wir gleichzeitig die Fäkalien reinigen und dabei noch elektrische Energie, also Strom, erzeugen.
Sie sind Jörg Kretschmer vom Deutschen Biomasseforschungszentrum. Was ist Ihre Aufgabe bei diesem Projekt?
Sowohl die Betreuung der Substratsammelstelle als auch der Durchführung der Laborversuche.
Okay, dann gucken wir uns das gute Stück mal an. Das ist das Häuschen. Sieht schön aus braunem Holz mit Herz in der Tür.
Ja, Sie können auch gerne mal reingucken hier.
Dann sehen Sie. Okay. Sieht sehr komfortabel aus. Mit einer Toilettenbrille, Klopapier ist auch da.
Aber der eigentliche Clou ist natürlich nicht das, was wir hier sehen, sondern wir gehen mal hinten an die Toilette ran. Klappen damals mal auf.
Sie klappen jetzt einen Deckel auf. Darunter sind zwei blaue Kanister zu sehen und da drinnen werden die Fäkalien gesammelt.
Und wir nehmen jetzt eine Probe aus einem dieser blauen Fässer.
Okay, also ich persönlich würde es bevorzugen, einfach nur zuzuschauen und mir eventuell die Nase zuzuhalten.
Exakt.
So, Herr Kretschmer nimmt jetzt einen der Kanister raus. Haben Sie vorher gelost bei der Aufgabenverteilung?
Nein, das war von vornherein klar, dass diese Aufgabe mir zugeteilt wird. Wir gehen jetzt mit den Fäkalien ins Labor und stellen einmal einen Versuch, wie er später in dem großen Klo stattfinden soll, einfach mal im Labor in kleinerem Maßstab nach.
Immer der Nase nach? So, jetzt sind wir hier im Labor. Was genau machen Sie?
Genau, also jetzt bauen wir quasi uns eine Brennstoffzelle, so wie sie draußen mal in die Toilette integriert werden soll, im kleinen Maßstab. Ich fülle jetzt erstmal etwas von dem Substrat in die vorbereiteten Bechergläser. Also ungefähr 200 Milliliter sind das. Jetzt nehme ich den ersten Teil unserer Brennstoffzelle, die Anode. Es ist ein rundes, schwarzes Stück Wellpappe. Das ist eine zweilagige Wellpappe, die in einem Karbonisierungsprozess leitfähig gemacht wurde.
Das heißt genau?
Es ist wie bei der Holzkohleherstellung, wird die Pappe in einem Ofen bei 600 Grad ca. 2 Stunden behandelt. Und dann verkohlt die, so wie Sie die hier sehen. Und damit ist das Material leitfähig. Die Anode liegt unten in der Brennstoffzelle und fülle jetzt vorsichtig das Becherglas bzw. unsere zukünftige Brennstoffzelle mit restlichem Substrat auf. Und dann setze ich die Kathode ein.
So, die Gläser sind alle abgefüllt.
Wir gehen jetzt in das andere Labor, schließen die Brennstoffzellen an und schauen mal, was wir da an Strom messen können.
Dieser Raum ist gut belüftet.
Wir sind wieder an einem anderen Abzug jetzt, der zieht ein bisschen stärker, deswegen ist auch das Hintergrundgeräusch ein bisschen lauter.
Und was passiert jetzt hier genau?
Wir messen sozusagen den Strom, der fließt.
Sind diese Bakterien, das sind ausschließlich Bakterien, die sowieso im Kot und im Urin sind, das sind jetzt keine, die man zusetzen muss?
Wir haben nichts zugegeben, es handelt sich wirklich nur um das, was wir sammeln, die Kot- und Urinfraktion. Und das Einzige, was wir hier zugeben, sind nämlich Elektroden.
In diesem Behälter mit der Anode und der Kathode, es fließt nicht nur Strom, sondern die Bakterien verringern auch die Menge. Warum funktioniert das mit Brennstoffzelle und ohne Brennstoffzelle nicht? Weil die Bakterien sind ja sowieso da.
Weil andere Mechanismen ablaufen. Also wir unterstützen die Bakterien, die Stoffe abbauen können, eigentlich damit, indem wir ihnen einen Teil der Energie als Strom wegnehmen.
Sie nehmen den Bakterien den Strom weg und dadurch werden die hungriger. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So ungefähr könnte man das vereinfacht darstellen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, ihre Elektronen, die beim Abbauprozess entstehen, abzugeben und dadurch haben sie natürlich das Bedürfnis, immer mehr Elektronen zu erzeugen und damit können wir diese Abbauprozesse erheblich beschleunigen.
So, jetzt haben Sie ja jede Menge Substrat. Wer spendet das denn? Wer geht denn momentan auf die Toilette?
Wir haben hier im Institut und auch so in den Nachbarinstituten darüber hinaus natürlich die Kollegen animiert, uns regelmäßig zu spenden, im Dienste der Wissenschaft unsere Toilette zu benutzen.
Und da finden sich auch viele, die dazu bereit sind?
Es finden sich genügend. genügend, die bereit sind, die Kälte und die widrigen Umstände für die Wissenschaft in Kauf zu nehmen.
Herr Kretschmer, der Strom fließt. Können Sie hier ablesen, wie viel das ist?
Das sind 0,13 Milliampere, die wir hier messen können. Also es ist ein sehr, sehr geringer Strom. Wenn wir ein entsprechend größer skaliertes System gehen, also raus von dem, was wir hier in den 500 Milliliter Fässer haben, in die Größe der 50 Liter Fässer, dass wir dann innerhalb von 24 Stunden so viel Strom produzieren könnten, dass man einen Handyakku in etwa zu 20-25% laden könnte. Man könnte das natürlich auch dafür verwenden, um die Toilettenhäuschen einfach dezentral zu beleuchten. Es sind Sicherheitsaspekte, die da auch eine Rolle spielen, vor allen Dingen in Dritte Weltländern.
Häuschen mit Licht.
Häuschen mit Licht ist die Option oder Häuschen mit USB-Anschluss, wo wir das Handy laden können über Nacht.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Annegret Faber berichtete über eine Toilette, mit der sich das Abwasser zur Stromerzeugung nutzen lässt.
Wrong kind of lover, you made me feel so right. Wrong kind of lover, now it's time to say goodbye. Deep down inside, my soul is telling me this love is a lie, and the truth will set me free. So sayonara, adios, goodbye, my love. Sayonara, adios, goodbye. Sayonara, adios, goodbye. Goodbye, my love. Sayonara, adios, goodbye.
Nährstoffe, Edelmetalle oder auch Strom aus dem Abwasser. Der Wert unseres Abwassers ist größer, als wir dachten. Aber dazu enthält es auch schädliche Dinge. Rund 40.000 Tonnen Medikamente werden pro Jahr in Deutschland verbraucht. Und die bleiben ja nicht vollständig im menschlichen Körper. 8.000 Tonnen Rückstände davon werden ausgeschieden und gelangen so in unser Abwasser. Zwar gibt es bereits technische Verfahren, um sie in den Klärwerken abzubauen, aber bislang sind alle Methoden sehr aufwendig und kostspielig. Wie lässt sich unser Abwasser vor den Arzneimittelrückständen schützen? Bremer Forscher haben jetzt einen neuen Bodenfilter entwickelt, der das Problem lösen könnte. Christoph Kersting hat sich erklären lassen, wie er funktioniert.
So, hier sehen Sie unseren Ablaufschacht. Über diesen Ablaufschacht können wir den Filterauslauf kontrollieren. Da wollen wir mal eine Probe nehmen. Wir haben ja den Filter gerade, hat er wieder Wasser bekommen. Und dann können wir die Probe auffangen und untersuchen. Und da nehmen wir immer mehrere.
Ein- bis zweimal pro Monat kriecht der Biologe Ingo Dobner in den engen Schacht auf dem Gelände der Kläranlage Sulingen, einer Kleinstadt südlich von Bremen. Dass sich an der Oberfläche, direkt hinter dem Schacht, die neu entwickelte Bodenfilteranlage befindet, die Arzneimittelrückstände aus dem Klärwasser entfernen soll, ist auf den ersten Blick nur schwer zu erkennen. Auf rund 15 Quadratmetern wachsen hier in einer Bodensenke allerlei hüfthohe Pflanzen, Sumpfgräser vor allem. Eine Berieselungsanlage verteilt das Klärwasser über diese Fläche, wo es dann im Bodenfilter versickert. Der Filter besteht aus mehreren Komponenten. Das Basissubstrat sei Flusssand, der das Wasser zunächst einmal aufhalte, erklärt Ingo Dobner vom Bremer Zentrum für Umweltforschung und nachhaltige Technologien.
Ein Sand, wie man ihn für normale Bodenfilter verwendet, der alleine reicht aber nicht, um diese Reste, diese Arzneimittelrückstände herauszufiltern. Das heißt, wir brauchen noch zusätzliche Beigaben, Substratbeigaben, die Adsorptionsfähigkeit des Substrates deutlich erhöhen. Und da haben wir eine Pflanzenkohle dazu gegeben, im Prinzip eine Holzkohle, die eine sehr hohe Porigkeit hat, also die sehr porös ist in ihrer Zusammensetzung. Und diese Pflanzenkohle kann zum einen das 2- bis 3-fache ihres Eigengewichtes an Wasser speichern, aufnehmen. Die saugt sich voll wie ein Schwamm. Andererseits hat sie aber durch ihre poröse Eigenschaft auch eine große Oberfläche. Das heißt, dass dort sehr viele Stoffe an der Oberfläche binden können und dort dann auch gezielt von den Mikroorganismen angegriffen werden können. Das heißt, wir erhöhen die Verweilzeit des Wassers, das ja mit diesen Wirkstoffen belastet ist, im Filter durch die Zugabe der Pflanzenkohle.
Und dann sind da noch die Pflanzen an der Oberfläche, Schilf, Blutweiderich, gelbe Schwertlilie und andere. Aus früheren Projekten mit anderen Bodenfiltern wissen die Forscher um Ingo Dobner, dass diese Sumpfpflanzen sehr resistent gegen Schadstoffe im Boden sind und die Aktivität bestimmter Bakterien im Substrat darunter erhöhen. Diese Bakterien zusammen mit sogenannten Mykorrhizapilzen sind maßgeblich dafür, dass im Wasser enthaltene Arzneimittelrückstände zersetzt werden. Bei ihren Untersuchungen nahmen die Bremer Forscher insgesamt 5 Wirkstoffe ins Auge, die in zahlreichen Medikamenten vorkommen. Darunter 2 Arten von Antibiotika und das Schmerzmittel Diclofenac. Und diese Wirkstoffe baut der Bodenfilter laut Ingo Dobner fast vollständig im Wasser ab.
Ich würde sagen, sogar meistens über 90% Reduktion der Ausgangsbelastung.
Unklar ist dabei noch, welcher Anteil der Arzneimittelrückstände im Filter nicht abgebaut wird, sondern darin verbleibt und sich allmählich anreichert. Und was geschieht dann nach einigen Jahren mit dem belasteten Filtermaterial?
Das muss irgendwann auch entsorgt werden. Wir gehen von einer Lebensdauer eines Bodenfilters von 20 bis 30 Jahren aus. Soweit sind wir ja noch nicht, so lange laufen die Filter noch nicht, wir sind ja im 4. Jahr. Im ungünstigsten Fall ist es so, dass wenn es nach 30 Jahren ausgetauscht werden muss, das Material, dass es vielleicht thermisch verwertet werden muss. Im günstigen Fall ist es so, dass die Mikroorganismen, dass die Organik abgebaut wird und dass wir eigentlich eine sehr niedrige Belastung haben.
Dabei sei der neuartige Biobodenfilter keineswegs das einzige Verfahren, um Arzneimittelrückstände im Klärwasser abzubauen, räumt Ingo Dobner ein.
Es sind unterschiedliche Verfahren in der Erprobung, zum Beispiel Aktivkohlefiltration oder auch, dass man Ozon dazu gibt, Ozonung. Die Photooxidation, also eine Behandlung mit UV-Licht, wird auch getestet. Bioreaktoren und so weiter. Aber viele dieser Verfahren sind zum Teil auch vom technischen Aufwand her sehr hoch anzusetzen und erfordern auch einen relativ hohen energetischen Einsatz, wenn man mal an die Photooxidation denkt. Bei der Ozonung weiß man nicht, was entstehen für Stoffe bei den Oxidationsprozessen. Also da gebe ich ja Ozon dazu ins Abwasser und habe Oxidationsreaktionen und möchte so die Stoffe anknabbern, abbauen. Aber was entstehen da für Abbauprodukte? Sind die nicht eventuell noch viel gefährlicher in ihrer Wirkung? Also man ist da noch nicht so am Ziel.
Die Pilotanlage in Sulingen jedenfalls belegt, das Verfahren kann Klärwasser weitgehend von Arzneimittelrückständen befreien. Und das auf vergleichsweise einfache und kostengünstige Art und Weise. Der neuartige Biobodenfilter könnte vor allem als Ergänzung für kleine Kläranlagen sinnvoll sein, von denen es in Deutschland immerhin 1,6 Millionen gibt. Denn pro Nutzer oder Einwohner muss laut Ingo Dobner mit einer Bodenfilterfläche von 2 Quadratmetern gerechnet werden. Schon bei 5000 Einwohnern wäre demnach eine Fläche von 1 Hektar für den Filter notwendig. In dicht besiedelten Gebieten fehlt dafür schlicht der Platz.
Das war ein Beitrag von Christoph Kersting. Wertvolles Abwasser, darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo. Und gleich um das Leben im All. Oder vielmehr um die neue Suche danach. Kann es Leben im All geben? Eine Frage, die sich immer irgendwie absurd anhört, aber die Menschheit auch nicht wirklich loslässt. Auch Wissenschaftler nicht. Seit einem halben Jahrhundert wird von Astronomen nach anderen Lebensformen im Sonnensystem Ausschau gehalten. Und jetzt ist plötzlich richtig Schwung in das Interesse der Forscher gekommen. Gleich 2 Monde in unserem Sonnensystem haben für Aufsehen gesorgt. Inzwischen sind auf beiden Beweise für Wasser entdeckt worden. Die Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Erst nur auf dem Mond des Saturns und nun auch auf dem des Jupiters. Europa heißt er, wie unser Kontinent. Die ESA und die NASA entwickeln jetzt schon neue Sonden, um das Ganze genauer zu untersuchen. Guido Meyer über die neue Suche nach Leben im All.
Eine klare Vorgabe einer außerirdischen Intelligenz in Science-Fiction-Klassiker 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. All diese Welten sind euer außer Europa. Versucht nicht, dort zu landen. Diese Warnung bezieht sich auf den Mond Europa, einer von 67 Begleitern des Planeten Jupiter. Er ist benannt nach einer Geliebten des Zeus aus der griechischen Mythologie. Europa ist fast so groß wie der Mond der Erde. Er verfügt aber über einen völlig anderen Aufbau. Unter einer Kilometer dicken Eisschicht vermuten Geologen seit langem einen flüssigen Wasserozean, der den gesamten Mond umspannt. Dieser Ozean würde über mehr Wasser verfügen als alle Meere und Ozeane der Erde zusammengenommen.
In order to investigate that ocean, we are...
Um diesen Ozean zu untersuchen, sind wir darauf angewiesen, die Eisdecke zu untersuchen, die die Oberfläche des Mondes bildet. Sie könnte für uns wie ein Fenster in den verborgenen Ozean sein. Kevin Hand beschäftigt sich beim Jet Propulsion Laboratory im kalifornischen Pasadena mit der Erforschung des Sonnensystems. Ihm und seinem Team ist nun erstmals ein indirekter Nachweis dieses riesigen Ozeans gelungen, ohne die kilometerdicke Eisschicht durchleuchten oder gar durchbohren zu können. Mit dem Keck-Observatorium auf Hawaii haben die Amerikaner 1600 Stellen auf Europas Oberfläche spektroskopisch untersucht. Dabei stießen sie im sogenannten Chaos-Terrain auf Erstaunliches. Chaos-Terrain ist der Name einer besonders bizarren Gegend auf Europa. Dort gibt es Gebirge aus Eis, so wie in der Arktis oder in der Antarktis. An einigen Stellen scheint sich der Ozean unter dem Eis einen Weg an die Oberfläche gebahnt zu haben. Wenn Wasser durch das Eis an die Oberfläche des Mondes tritt, bleibt es nicht länger flüssig. Denn Europa hat keine Atmosphäre. Das Wasser ist somit direkt dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Es wird zu Eis und zu Wasserdampf. Bislang war dies nur eine Hypothese. Doch nun hat das Keck-Teleskop im Chaos-Terrain erstmals Salzablagerungen gefunden. Wir glauben, dass es sich dabei um Meersalz handelt. Nun müssen wir herausfinden, wie dick die Eisdecke ist, wie tief der Ozean unter dem Eis ist, wie salzig er ist und ob er Leben ermöglicht. Gibt es beispielsweise Kohlenstoff in diesem Ozean, der als Basis für ein Ökosystem dort unten und als Nahrungsgrundlage für Mikroben dienen könnte? Solche Fragen sollen die europäische und die amerikanische Europa-Mission beantworten helfen.
Those are the kinds of questions those spacecraft will be able to answer.
Europa 1 ist bereit zum Start. 5, 4, 3, 2, 1, Zündung.
In der Fiktion des Films Europa Report heißt die erste Mission zu Europa schlicht Europa 1. Europa, der Kontinent, hat sich für seinen realen ersten Besuch bei Europa, dem Mond, einen originelleren Namen ausgedacht, JUICE. Das steht für Jupiter Icy Moons Explorer, eine unbemannte Forschungssonde also, die die Eismonde Jupiters untersuchen soll, erläutert der Planetologe Olivier Grasset von der Abteilung für Erd- und Weltraumwissenschaften der Universität von Nantes. Die JUICE-Mission soll 2030 im Jupiter-System ankommen. Dort soll sie 3 Jahre lang bleiben. In dieser Zeit wird sie mehrmals an Europa vorbeifliegen und dabei die Dicke der Eisschicht und die Tiefe seiner Wassermassen messen. Sie wird jedoch nicht auf Europa landen oder gar in den Ozean eindringen. Nach diesen 3 Jahren wird sie noch für ein halbes Jahr in eine Umlaufbahn um den Nachbarmond Ganymed eintreten und schließlich auf ihn stürzen. Den Start von JUICE hat die Europäische Weltraumagentur ESA für 2022 vorgesehen. Dabei durfte sich die ESA ein Wettrennen mit einer ähnlichen Sonde der amerikanischen Weltraumbehörde NASA liefern, dem Europa Clipper. Denn auch die NASA will den Mond nach den Voraussetzungen für Leben untersuchen. David Sansky ist Projektwissenschaftler für die Mission. Der Europa Clipper soll ebenfalls Jupiter umkreisen und von dort aus bei seinem Mond Europa vorbeifliegen. Dabei wollen wir uns seiner Oberfläche bis auf 25 Kilometer nähern. So können wir untersuchen, woraus die Geysire bestehen, die Materie bis zu 200 Kilometer hoch ins All schleudern. Wir können sogar mitten durch sie hindurchfliegen.
Und so, das würde uns wirklich in den sweet spot area of going through.
Nach Enceladus ist Europa nun der zweite Mond, auf dem Astronomen Wasserfontänen entdeckt haben. Beide Monde gelten somit derzeit als die heißesten Anwärter für Leben im Sonnensystem.
Guido Meyer über die neuen Weltraumsonden, die sowohl ESA als auch NASA für die Suche nach Leben im All entwickeln.
Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day. It's a good day. How could anything be wrong? Yes, it's a good day from morning till night. Yes, it's a good day.
Notizen aus der Wissenschaft.
Wasser ist nicht nur im All die Voraussetzung für Leben. Auch wir könnten ohne Wasser nicht existieren. Aber die Grundwasservorräte unserer Erde sind endlich. Forscher haben nun erstmals den Umfang und das Alter der globalen Wasservorkommen untersucht. In vielen Regionen der Erde sinken nach ihren Angaben die nutzbaren Vorräte erschreckend. Auf den Weltgrundwasserkarten, die sie erstellt haben, zeigt sich, dass das Grundwasser regional höchst unterschiedlich verteilt ist. Erwartungsgemäß sind die Vorräte in trockenen Gebieten wie in den Wüstenzonen des nördlichen Afrikas oder in Mittelasien gering. In Europa, mit Ausnahme Spaniens und anderen Küstenregionen des Mittelmeers, jedoch sind sie meist noch hoch. Der globale Blick auf unser Grundwasser soll die Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung dafür erhöhen, dass unser Grundwasser eine endliche Ressource ist. Roland Wiesendanger erhielt in dieser Woche den Hamburger Wissenschaftspreis. Für den 54-jährigen Nanowissenschaftler ist es nicht die erste Auszeichnung. Der Hamburger Forscher wird sogar auch immer wieder als Anwärter für einen Nobelpreis gehandelt. Wiesendanger beschäftigt sich bei seinen Untersuchungen an der Universität Hamburg mit Nanopartikeln und einer neuen Mikroskopietechnik, durch die magnetische Phänomene sichtbar werden. Der Hamburger Wissenschaftspreis ist mit 100.000 Euro dotiert und wird alle 2 Jahre verliehen. Das letzte Mal ging er an den Hirnforscher Matthias Junker aus Tübingen. Wiesendanger ist nun der erste in Hamburg arbeitende Wissenschaftler, der den Preis erhalten hat. Nicht nur die deutsche Sprache, auch die deutsche Gebärdensprache ist eine schwierige Sprache. Darum arbeiten jetzt Wissenschaftler der Universität Göttingen an einer für alle verfügbaren Grammatik. Das Werk über die deutsche Gebärdensprache wird im Internet zu finden sein. Am Gebärdensprachlabor wird außerdem auch ein Atlas zu Gebärdensprache und ihren Variationen erstellt, wie die Wissenschaftler Anfang der Woche verkündeten. Beide Veröffentlichungen sind Bausteine eines internationalen Forschungsprojekts über gehörlose Menschen. Daran sind 9 europäische Partnerländer und Israel beteiligt. Die Europäische Union fördert das Vorhaben in den kommenden 4 Jahren mit insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Die Zahl der Herzoperationen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in dieser Woche mitteilte, wurden an den Kliniken im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2013 fast 5% mehr Patienten am Herzen operiert. Das Alter der Patienten habe sich nicht verändert. Sie seien im Schnitt 70 Jahre alt gewesen, die meisten von ihnen waren Männer. Märchen haben uns alle mal gefesselt. Jetzt ist das größte deutschsprachige Nachschlagewerk zur Erzählforschung nach fast 60 Jahren abgeschlossen worden. Die Enzyklopädie des Märchens. Sie umfasst 15 Bände mit knapp 4000 alphabetisch sortierten Artikeln, wie die Wissenschaftler schon verraten haben. Unter anderem werden in der Enzyklopädie die Biografien von Märchenforschern und Sammlern geschildert und verschiedene Erzähltypen und Stile des Märchens erklärt. Aber nicht nur des Märchens, auch anderer Gattungen wie der Volkserzählung, Sagen, Schwenken und religiösen Stoffen. Beim Bau einer Ausstellungshalle für das weltberühmte römische Mosaik von Lod ist in der israelischen Kleinstadt ein weiteres, besonderes Bodenmosaik entdeckt worden. Wie der Grabungsleiter bei der Präsentation des Fundes erklärte, lag das erste Mosaik im Innenhof einer Villa, die im 3. Jahrhundert errichtet wurde. Der prächtig gestaltete Mosaikfußboden dieser Römervilla war bei Straßenbauarbeiten entdeckt und gesichert worden. Ganze 180 Quadratmeter ist er groß. Zu sehen sind darauf brüllende Löwen, Kampfelefanten, Giraffen und Delfine. Beide Mosaiken werden von den Wissenschaftlern auf ein Alter von etwa 1700 Jahren geschätzt.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Paying your bills, and it's a good day for curing.
Und nun kommt ein nicht ganz unerwartetes Kompliment an uns alle. Der Mensch ist ein intelligentes Lebewesen. Eine Spezies, die jede Handlung abwägen und dann ganz rational entscheiden kann. Machen wir das auch? Nicht immer, stimmt. Aber doch meistens? Emotionsforscher an der Freien Universität in Berlin haben jetzt etwas anderes herausgefunden. Sie haben untersucht, welchen Einfluss Emotionen auf unsere Entscheidungen und unser ganzes Verhalten haben. Kopf oder doch eher Bauch? Wo wird entschieden? Carmen Wojcik mit Neuigkeiten dazu aus der Emotionsforschung.
Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich.
Kopf oder Bauch? Die Meinungen vieler Menschen sind geteilt. Wenn es um wichtige Entscheidungen im Leben geht, verlassen sich die einen auf logisches Denken, während die anderen doch lieber ihrem Bauchgefühl vertrauen.
Wichtige Entscheidungen im Leben? Spontan ist es immer Bauch.
Häufig Bauch, aber manchmal auch Kopf, wenn es um wichtige Dinge geht.
Ich würde sagen eher rational. Es scheint mir irgendwie logischer.
Also ich bin auch eher rational denkender Mensch.
Eigentlich immer Bauch und meistens findet der Kopf dann den Grund dafür.
Angst, Wut, Liebe, Scham. Tatsächlich steuern Gefühle unsere Entscheidungen und das sogar viel stärker als gedacht, sagt die Sprecherin des neuen Sonderforschungsbereichs Birgit Röttger-Rössler von der Freien Universität Berlin.
Das sind häufig Bruchteile von Sekunden, sodass wir es gar nicht merken. Aber eigentlich ist die Entscheidung emotional gesteuert gefallen, das mache ich jetzt so und so und so und so. Und dann kommen die rationalen Argumente, mit denen ich mich auch eine Weile beschäftige. Und die ich dann häufig so manipuliere, dass sie meiner innerlich und größtenteils sehr, sehr unbewusst schon gefällte emotionale Entscheidung begründe.
Erst nach einer emotional bereits gefällten Entscheidung setzt das Nachdenken und Abwägen ein, wie neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen. Diese Erkenntnisse sollen jetzt in die Arbeit im neuen Sonderforschungsbereich mit einfließen. Denn dass Emotionen an Entscheidungsprozessen zentral beteiligt sind und sie steuern, wurde in Sozialtheorien bisher vernachlässigt, sagt Röttger-Rössler. Aber der Mensch ist auch kein emotionsgesteuertes Wesen, das seinen plötzlich aufflammenden Gefühlen hilflos ausgeliefert ist, erklärt die Ethnologin. Emotionen sind nichts Individuelles. Sie existieren nicht isoliert, sondern abhängig von der jeweiligen Kultur, in der wir leben.
Und das heißt also, dass Menschen, die in sehr unterschiedlichen kulturellen Umgebungen aufwachsen, sozialisiert werden, damit auch recht unterschiedliche Arten erlernen, zu fühlen, die Gefühle auszudrücken, zu zeigen und in diesen Interaktionen, von denen wir ausgehen, entstehen zu lassen, zu entwickeln. Und was passiert, und das ist interessanterweise kaum untersucht, was passiert jetzt eigentlich, wenn man in andere Umgebung gerät, wo ganz andere Gefühlsregeln gelten, wo man in bestimmten Situationen anders zu empfinden hat, das anders auszudrücken hat und sich eigentlich gar nicht gut verständigen kann?
Die Gesellschaft hat einen unerwartet großen Einfluss auf unsere Gefühlswelt. Dabei gilt andere Länder gleich andere Gefühlsregeln.
Verdammt nochmal!
Wut ist ein Beispiel. Dieses Gefühl wird in Deutschland negativ bewertet und wird deshalb selten gezeigt. Allein schon die Worte Wutanfall oder Wutausbruch machen das deutlich, sagt die Forscherin. Anders sei das zum Beispiel in Indonesien, wo ältere, ranghöhere Menschen in bestimmten Fällen nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht hätten, mit Wut zu reagieren. Allerdings sehe ein Wutausbruch dort ganz anders aus.
In Indonesien ist man ja generell nicht so sehr extrovertiert. Da ist zum Beispiel, was ich anfangs wahnsinnig missinterpretiert habe, da ist der Ausdruck großer männlicher Wut nur so das Vorschieben der Unterlippe. Und ich habe mich immer gewundert, warum alles sofort ruhig wird.
Für ihre Untersuchungen ist Röttger-Rössler um die Welt gereist und hat ganz verschiedene Gefühle beobachtet. Auch Trauer wird sehr unterschiedlich bewertet, gefühlt und gezeigt, so die Wissenschaftlerin.
Zum Beispiel in Taiwan, also in Orchid Island vor Taiwan, so einer kleinen Insel. Da gibt es die Vorstellung, dass wenn ein Mensch stirbt, im selben Moment er sich in einen übelgesinnten Ahnengeist verwandelt. Der Mensch, der mir sehr nah war, das heißt meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister oder was weiß ich, ich verliere ihn und gleichzeitig wird er sozusagen zu so einer Art Feind. Trauer gibt es nicht, gibt keine Vokabeln dafür, es gibt keinen Raum dafür, es gibt keine Trauerriten. Ne? So, macht Sinn in diesem System.
Sich schämen, auch dieses Gefühl werde in vielen Ländern anders bewertet und gezeigt. In Deutschland ist es vielen beinahe peinlich, rot zu werden. In Asien dagegen gilt Scham als Tugend.
Über schamhaftes Verhalten, über ein starkes sich zurücknehmen, Blick senken, eben nicht reden, wenn man angesprochen wird, drückt man gleichzeitig auch Respekt aus. Also es wird auch geübt, das kann auch dann gespielt sein. Und genau dann eben, wenn man in andere kulturelle Kontext gerät, kann das sehr schwierig werden. Das haben wir auch oft in Schulen gehabt, dass wirklich die Lehrer das völlig falsch verstanden haben. Der oder die ist völlig unhöflich, redet nicht, wenn ich nachfrage, gibt überhaupt keine Antwort und guckt mich noch nicht mal an. Also wurde dann als Unverschämtheit interpretiert, es war das komplette Schamverhalten.
Wenn, wie aktuell in Deutschland, die Integration von Flüchtlingen gelingen soll, sei es natürlich wichtig zu wissen, was passiert, wenn Menschen aus verschiedenen Gefühlswelten aufeinandertreffen. Und auch die Frage, ob Menschen ihr emotionales Gepäck einfach ablegen können, will die Ethnologin Birgit Röttger-Rössler im Rahmen des neuen Sonderforschungsbereichs jetzt genauer untersuchen. Dabei wird sie von Experten aus 10 kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen unterstützt, darunter Soziologen, Politik- und Medienwissenschaftler. Gemeinsam nehmen sie unsere Gefühle zum Beispiel auch bei sportlichen Großveranstaltungen unter die Lupe.
Neues aus der Emotionsforschung. Carmen Wojcik berichtete. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.